Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Gesund und geistreich, dem Podcast des Healthy Campus des Hochschulsport Göttingen. Hinter dem Mikrofon stehen heute wieder für euch mein Kollege Dr. Arne Göring. Hallo Arne.
Hallihallo, schön hier zu sein.
Und ich, Josephine Jaspers. Wir versuchen wieder auf diesem Wege, euch über Mythen und interessante Fakten rund um das Thema Gesundheit aufzuklären. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, über das sonst nicht allzu oft gesprochen wird. Und da geht es so ein bisschen um das intime Gesundheitsspektrum. Dinge, die man sonst vielleicht eher verschweigt, die aber trotzdem einen riesen Stellenwert haben, wenn wir uns auf der Ebene der Gesundheit bewegen. Und wir wollen das Ganze heute so ein bisschen enttabuisieren. Wie machen wir das? Gar nicht so einfach, weil ich gehöre selber zu den Kandidaten, die nicht allzu gern über solche Dinge sprechen. Arne, wie geht's dir denn mit sowas?
Ja, wir reden heute über Urologie und Sexualmedizin. Das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich eigentlich jetzt so primär gar nicht so viel auseinandersetzt. In der Auseinandersetzung damit habe ich allerdings festgestellt, dass es hochrelevante und hochinteressante Themen bereithält, die in dieser Form, glaube ich, auch wirklich spannend sind. Und deswegen freuen wir uns heute sehr, dass Dr. Stefan Buntrock bei uns ist. Stefan ist Urologe und Sexualmediziner. Und nicht wundern, der zweite Doktor kommt von der Skandinavistik, also ein Mensch mit vielen Talenten und vielen Interessen. Stefan, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich heute da bei euch sein darf.
Bevor wir ganz kurz gleich auf die Urologie eingehen, würde mich interessieren, was hat das mit der Skandinavistik auf sich? Wie kommt ein Mediziner dazu, noch ein Zweitstudium und dann noch eine zweite Promotion in der Skandinavistik zu machen? Und hat das im klinischen Alltag, im Praxisalltag Vorteile? Kommen viele Schweden zu dir?
Nee, Schweden kommen überhaupt nicht zu mir. Aber ich habe schon überlegt, ob ich nicht irgendwie im Internet so einen Hinweis machen soll. Hier, Schweden auf der Autobahn hier abbiegen nach Nikolausberg, hier kriegt ihr Urologie. Ja, weil in Schweden ist ja, ich habe ja auch in Schweden gearbeitet, da ist ja die Urologie sehr, sehr krebsbezogen. Das heißt also, alles, was nicht Krebs ist, wird erstmal hinten auf die Warteliste geschoben und die müssen teilweise irre lang warten, um Termine zu kriegen. Und ja, mit der Skandinavistik, das hat sich so ergeben. Ich wollte unbedingt nach Kanada. Ich wollte unbedingt Englisch lernen und Englisch gut sprechen. Ich habe damals das Gefühl gehabt, das ist der Schlüssel, die Schlüsselqualifikation, die ich unbedingt können muss, und bin dann nach Kanada gegangen. Und ja, was habe ich da gemacht? Ich habe gedacht, okay, guck's mal an der Uni, was es hier so gibt. Habe hier ein Vorleseverzeichnis aufgeschlagen und da war irgendwie Schwedisch. War super. Dann bin ich da hingelaufen. Habe noch andere Sachen gemacht. Ich habe Ornithologie, habe ich mir da auch angehört. Und Cree. Ich habe also sehr gerne Cree gemacht. Das ist ja diese Ureinwohnersprache. Und das war auch ganz lustig. Und so bin ich dazu gekommen. Und dann, als ich wieder zurück war aus Kanada, da konnte ich da schon einiges. Ich hatte dann auch zwischendurch weiter Schwedisch gelernt, Norwegisch gelernt. Und dann habe ich gedacht, okay, kannst du ja mal probieren neben der Medizin, ob das so geht. Und das war dann so ein Hobby.
Also an alle Zuhörerinnen von uns, wer sich gerne mit und auf Schwedisch vielleicht beraten lassen will, der ist bei Stefan Buntrock genau richtig aufgehoben. Stefan, mal abseits von der Skandinavistik, was ist Gegenstand der Urologie und Sexualmedizin? Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, womit du dich in deiner Praxis auseinandersetzt, aber womit sich auch das, ich sage mal, medizinische Forschungsfeld Urologie und Sexualmedizin auseinandersetzt?
Ja, Urologie ist ja leider So eine Art Männermedizin, zumindest haben sich die Urologen so geriert in den letzten Jahrzehnten, und das ist ein bisschen falsch, weil wir sind nicht das Pendant oder das Gegenteil vom Gynäkologen, das muss man ganz klar sagen, weil die Urologie umfasst ja die Harnorgane und natürlich dann auch irgendwie die männlichen Geschlechtsorgane mit der Andrologie, aber wir haben halt auch Frauen in der Urologie. Viele Frauen, die eine Blasenentzündung haben zum Beispiel, gehen dann zum Allgemeinarzt oder zum Frauenarzt, aber Blasenentzündung zum Beispiel ist ja auch so ein typisches urologisches Thema. Also wir haben die Nieren, die Blase, Harnröhre, Harnleiter, dann natürlich, wie gesagt, die männlichen Geschlechtsorgane, Hoden, Penis und natürlich männliche Fortpflanzung, das ist die Urologie. Und die Sexualmedizin grenzt sich dadurch ab, dass wir in der Sexualmedizin auch praktisch auch alle Geschlechter mit vertreten haben. Es ist also auch nichts rein Männliches. Ich habe ja Sexualmedizin gemacht, ich habe Sexualtherapie gelernt, auch in Berlin an der Charité. Und das ist ein Feld, wo ich versuche immer alle an den Tisch zu holen. Also Sexualmedizin, Sexualtherapie ist das Paar. Also der Patient für mich ist immer das Paar, weil es hängt immer einer dran. Weil Sexualität ist was sehr Soziales. Und das ist was viele vergessen. Viele gucken dann nur auf sich und denken, ich habe hier so einen Funktionsfehler und der muss jetzt irgendwie behoben werden. Aber ich sage halt immer zu meinen Patienten, wenn sie allein auf der Welt wären, wäre das für sie relevant? Und meistens kommt die Antwort nein, weil da immer noch ein anderer Mensch dran hängt. Und insofern ist Sexualität was alle Menschen betrifft, dann auch im Paar. Und Sexualität wiederum schlägt den Bogen zur Skandinavistik, weil Skandinavistik ist ja Literaturwissenschaft. Und in der Literaturwissenschaft, wenn man Bücher liest, da merkt man halt ganz schnell, was sind die Themen dieser Welt. Und Sexualität ist ganz klar eines dieser Themen. Und Sexualität hält die Welt zusammen. Und ich habe so ein Beispiel. Ich habe damals gezweifelt, wie wir alle manchmal zweifeln. Und ich wollte raus aus der Medizin, ich wollte Unternehmensberater werden. Und dann habe ich mich bei BCG vorgestellt, der Boston Consulting Group. Das ist schon über 20 Jahre her. Und das ist eine so eine Situation gewesen, wo ich mich heute noch ärgere, dass ich den Mund gehalten habe. Weil die haben dann gefragt, da saß man in der Gruppe zusammen, ja, Boston Consulting Group in Boston gegründet. Und dann sind die irgendwie ganz schnell nach Tokio gegangen, haben da ihre erste Niederlassung gegründet. Und ob wir uns vorstellen könnten, warum das so gewesen ist. Und dann kam natürlich das übliche, ja, Tokio, aufsteigender Markt, Japan und da passiert's und Kapitalismus und hin und her. Und ich habe von Anfang an gedacht, da ist doch bestimmt irgendeine Frau dahinter. Und das war tatsächlich so, der hatte dann irgendwie eine Freundin in Tokio und deshalb hatten die in Tokio halt ihre zweite Niederlassung. Habe ich nicht gesagt. Da ärgere ich mich heute noch.
Spannendes Thema. Stefan, wieso fällt es unter anderem Josie und mir, gut, wir sind jetzt Kollegen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir in unserem Kollegium viel über Sexualität reden, aber trotzdem, warum fällt es uns auch vielleicht im Privaten in Deutschland schwer, über Sexualität offen zu sprechen und auch sexualmedizinische Probleme vielleicht anzusprechen? Das ist ja schon irgendwie so ein Tabu in der Gesellschaft. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Das hat viel mit unserer Erziehung zu tun. Ich glaube auch, dass es regional unterschiedlich ist. Bin ja weit rumgekommen, habe ja in verschiedenen Teilen der Welt und in Deutschland auch gearbeitet. Es gibt Landstriche, da ist es einfacher für Menschen drüber zu reden und es gibt Landstriche, da ist es unheimlich schwer. Es hat sicherlich auch mit religiösen Vorstellungen zu tun, also streng katholische Haushalte tun sich in der Regel sehr, sehr schwer darüber zu reden. Wir haben leider auch eine immer schlechtere Sexualaufklärung, sodass ich das Gefühl habe, dass die jungen Menschen, die jetzt zu mir kommen, Anfang 20, die sind schlechter aufgeklärt, als wir das waren. Und wir waren schon nicht besonders gut aufgeklärt, meine Generation. Und das fällt den Leuten halt sehr schwer, darüber zu reden. Wir sind in einer hypersexualisierten Welt. Ich meine, die Autos sind schon immer mit Sex verkauft worden. Mittlerweile verkaufen sogar Shampoo mit Sex und Orgasmen. Und wir sehen Sex an jedem Bus und überall. Und im Internet ist es frei zugänglich. Aber darüber reden, da tun wir uns unheimlich schwer. Und wenn, dann nur in Witzen.
Wir kommen gleich nochmal auf das Thema Sexualmedizin zurück. Trotzdem vielleicht nochmal, in welchem Zusammenhang steht eigentlich Sexualität und Psycho und vielleicht auch psychische Gesundheit? Also gibt es da Erkenntnisse, die das Ganze vielleicht in eine Verbindung sehen? Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der sexuelle Probleme hat, vor dem Hintergrund dieser hypersexualisierten Gesellschaft und dem Anspruch, der ja auch in einer Leistungsgesellschaft an Sexualität geknüpft ist, dass das auch mit psychischen Problemen einhergeht. Hast du da Erfahrung?
Naja, Sexualität, ich habe schon, das sind drei Dimensionen, die wir haben. Das ist ein biopsychosoziales Konzept. Und das Soziale hatte ich vorhin schon genannt. Bio hatten wir auch schon angesprochen und Psycho natürlich. Das ist die Schnittstelle zwischen Körper und Seele, kann man so sagen. Und die häufigste Ursache für Erektionsstörungen bei jüngeren Männern, das ist die Depression. Also Depressionen machen Sexualfunktionsstörungen. Sexualfunktionsstörungen können tatsächlich auch psychische Störungen machen, also können auch depressiv machen. Und das ist so eine gegenteilige Geschichte.
Du hast es ja eben auch schon in der Wortwahl mitspielen lassen. Du hast von Sexualmedizin geschwankt auf Sexualtherapie. Und da wird ja auch eigentlich schon mit deutlich, dass dein Aufgabenfeld da ziemlich weitreichend ist. Mhm. Ich finde es auch besonders gut, dass du sagst, das Paar ist der Patient. Kannst du das jetzt auch in deiner Praxis, du hast ja eine Praxis für Urologie und Sexualmedizin, jetzt innerhalb der letzten Monate, Jahre, ist da eine Entwicklung erkennbar, dass vielleicht die Leute eher bereit sind, zu dir zu kommen und sich dahingehend beraten zu lassen? Oder ist es abnehmend? Du hast ja auch über unterschiedliche Gesellschaftsgenerationen gesprochen, an unterschiedlichen Orten gearbeitet. Nun sind wir ja hier mit dem direkten Bezug Göttingen. Unser Podcast jetzt mit Bezug auf Universitätsangehörige, Studierende, ist ja auch eine sehr spezielle Gruppe. Wie sind da deine Erfahrungswerte?
Also es wird schon sehr gut angenommen. Das Problem, was ich sehe, ist tatsächlich dieses Problem im Paar. Vor allem, wenn es junge Paare sind, die sich noch nicht so gut kennen, wo ich dann sage, okay, wir brauchen hier Partnerinnen, Partner dazu. Einfach weil es leichter ist, diese Dinge zu bearbeiten, als wenn das jeder für sich alleine macht. Und das ist ja keine Art Reparaturmedizin. Das ist so das Grundverständnis, dass man glaubt, man geht zum Arzt und der Arzt macht irgendwie was. Aber gerade in der Sexualmedizin oder Sexualtherapie ist es häufig so, dass der Betroffene selber befähigt wird, sich selber zu helfen. Und das ist ein ganz anderer Zugang. Und deshalb brauchen wir die Partner dazu. Und da tun sich halt viele schwer. Die sagen dann, ah, wir sind gerade erst so kurz zusammen und ich will das ja jetzt nicht erzählen, dass ich ein Potenzproblem habe oder ein Ejakulationsproblem. Und das ist aus meiner Sicht grundfalsch, weil wenn man erstmal eingefahrene Strukturen hat, es ist viel, viel schwerer, das aufzubrechen, als wenn man von Anfang an sagt, Karten auf dem Tisch, so ist es, entweder du machst mit oder machst nicht mit, dann ist es vielleicht auch vorbei, was ich auch nicht glaube. Also Männer haben immer Angst, die Frauen verlassen sie, aber die Frauen verlassen sie nicht, weil sie mit einbezogen werden, sondern eher das Gegenteil. Frauen verlassen Männer, weil sie halt nicht mit einbezogen werden und außen vor gelassen werden. Das ist meine Erfahrung, dass sie das sehr, sehr übel nehmen. Und es kommen ja leider, aber es kommen meistens Männer zu mir, weil, wie gesagt, Urologe wird mehr mit Männern assoziiert und der Gynäkologe mehr mit Frauen.
Also ist letztendlich auch dein Appell dann an Problematiken, die vielleicht aufkommen, Offenheit, vor allem jetzt im Paarkonstrukt, dass miteinander gesprochen wird von Anfang an, dass man solche Dinge nicht mit sich selbst ausmacht, sondern mit offenen Karten spielt.
Genau, das drüber reden, das ist schon was unheimlich viel hilft. Weil man weiß ja nichts über den anderen. Wir können ja nicht Gedanken lesen. Das ist immer so, dass... Ich lese ja auch so Bücher und da wird immer so gesagt, ja, du bist Urologe, also bei anderen Urologen. Und dann geht es immer darum, was sie auf den Partys alles erzählen und oder nicht erzählen. Aber wenn ich auf einer Party sage, ich bin Sexualmediziner, dann werden die alle ganz stumm, weil die alle glauben, ich kann Gedanken lesen. Und das ist, aber wir können nicht Gedanken lesen. Und das geht natürlich auch im Paar nicht. Und deshalb ist immer das Wichtigste, darüber zu reden, wie man Dinge erlebt. Und jeder ist ja sexuell anders gestrickt. Das ist wie so eine Art... Skript, das jeder in den Kopf kriegt. Wo das herkommt, wissen wir nicht so genau. Es bildet sich in der Pubertät raus, aber auch schon vor der Pubertät fließen Dinge mit ein. Also zum Beispiel Rollenbilder, wenn wir als Kinder lernen, so, das machen Männer, das machen Frauen, so sind Männer, so sind Frauen, so funktionieren Beziehungen. Das fließt da alles mit ein und am Ende der Pubertät haben wir so eine Art Drehbuch im Kopf und dann wissen wir ganz genau, so funktioniert Sex. Und das ist unveränderlich. Und das ist das, was viele nicht verstehen, dass wir halt damit dann leben müssen. Das, was uns sexuell anspricht, das ist halt so. Das verändert sich nicht. Und das ist bei jedem auch ein bisschen anders. Und deshalb ist es wichtig, über diese Dinge auch zu sprechen. Oder auch über Dinge zu sprechen, wie zum Beispiel vorzeitiger Samenerguss. Das ist ja so die häufigste Sexualfunktionsstörung des Mannes, dass das dann halt relativ schnell funktioniert. Aber auch hier lohnt es sich, darüber zu sprechen, weil natürlich auch über den Zugang über Internetporno teilweise vollkommene Missverständnisse darüber herrschen, was eigentlich normal ist. Das kann ich hier gleich direkt sagen. Normal ist im Schnitt, da gibt es Stoppuhruntersuchungen 5 bis 6 Minuten. Und länger dauert das nicht. Und wenn einer sagt, ich will aber eine halbe Stunde, dann ist das nicht mehr normal. Also das ist dann nur im Film so dargestellt, aber das ist nicht das, was die Normalität darstellt.
Apropos Internet, du bist ja jemand, der seine medizinische Perspektive auch, wie ich finde, sehr anschaulich, sehr unterhaltsam sogar kommunizierst. Du betreibst einen YouTube-Channel, das ist der Uru-Channel, mit unglaublich vielfältigen Themen. Du hast gerade schon sozusagen den vorzeitigen Samenerguss erwähnt. Was sind so noch Themen, die dort stark nachgefragt werden? Ich denke, das ist auch ein ganz guter Seismograf für die Frage, worüber suchen Menschen eigentlich, und in dieser Form wahrscheinlich auch jüngere Menschen, ne? YouTube, worüber suchen sie eigentlich Informationen? Was sind so deine best nachgefragtesten Videos?
Also das, was ich nie für möglich gehalten hätte, die IPP, Indoratio Penis Plastica, oder auch Peyronie's Disease genannt. Das ist eigentlich eine Krankheit, die keiner kennt, aber die wahrscheinlich 10% bis zu 10% der Männer im Laufe ihres Lebens betrifft.
Worum geht's dann?
Das geht um eine Peniserkrankung, bei der die Hüllen, die um die Schwellkörper gewickelt sind, sich entzünden. Und aus dieser Entzündung entsteht eine Verhärtung. Und diese Verhärtung führt dazu, dass der Penis sich verkrümmt. Und das kann teilweise dramatische Ausmaße annehmen. Verkrümmung 90, 100 Grad ist durchaus möglich. Und das ist das, was bei mir am meisten tatsächlich gesucht wird, weltweit. Das ist sind meine besten Videos über IPP.
Ist das irreversibel oder ist das quasi temporär?
Das ist in den allermeisten Fällen irreversibel. Und man kann halt versuchen, in dieser entzündlichen Phase, die läuft dann so über 1,5-2 Jahre, diese Entwicklung zu stoppen, um dann das Schlimmste zu verhindern. Und irgendwann wird man nicht mehr umhin können, dann auch eine Operation zu machen, weil dann teilweise auch Geschlechtsverkehr nicht mehr möglich ist, weil einfach der Penis zu sehr verkrümmt bei Erektionen.
Kennt man denn da heutzutage schon die Ursachen für diese Erkrankung oder kann man sich davor schützen?
Ursachen liegen weitgehend im Dunkeln. Häufig scheint zu sein, es sind Verletzungen beim Geschlechtsverkehr. Also Penis rutscht aus der Scheide raus, knallt dann aufs Schambein, dann macht es so einen leichten Knack. Also es ist kein Penisbruch oder so, sondern viele sagen dann, ach, hat kurz wehgetan, war dann wieder weg. Das sind so Auslöser, teilweise Diabetes. Man diskutiert Testosteronmangelzustände dann im höheren Alter. Und es gibt auch eine genetische Komponente. Es gibt so eine Erkrankung, die nennt sich Dupuytren'sche Kontraktur. Das ist was genetisch Vererbtes, wo sich die Sehnen die Strecksehnen der Hand verkürzen. Also man kann dann sozusagen die Finger nicht mehr strecken. Die letzten beiden sind das meistens, Ringfinger und kleiner Finger. Und das ist offensichtlich vergesellschaftet auch mit dieser IPP.
Und was wäre da jetzt dein Appell an die Männer, frühzeitig bei Beschwerden zum Arzt zu gehen, um das überprüfen zu lassen? Oder wie kann man quasi diesen Krankheitsverlauf doch mindern?
Ich glaube, man sollte das nicht, die Frühzeichen nicht ignorieren. Und die sind wirklich ganz, ganz klein, weil das sind Schmerzen bei Erektion. Keine direkten Schmerzen, also so ein Ziehen, wenn man davon aufwacht, dass man nachts vielleicht irgendwie, dass es irgendwie wehtut bei Erektionen, dann sollte man auf jeden Fall gewarnt sein und sagen, okay, das muss ich mal überprüfen lassen. Das könnte nämlich sowas in Entwicklung sein. Ich kriege dann über meine Videos auch viele junge Männer, die sehr verunsichert sind, weil sie sagen, oh, mein Penis ist irgendwie krumm. Eine gewisse Krümmung nach oben ist ja normal. Und es gibt auch angeborene Krümmungen, das nennt sich Cordy. Das sind so Verkrümmungswinkel, die auf eine Ungleichheit der Entwicklung der Schwellkörper zurückzuführen ist. Das ist also keine IPP. Und IPP ist auch wirklich was, was eher so den älteren Mann betrifft. Also jetzt hier Studenten sind davon eher nicht so betroffen, muss man ganz klar sagen.
Aber du hast ja jetzt schon den Schlenker zu, also von quasi Sexualmedizin und Sexualtherapie zu Sexualkrankheiten gemacht, auch über jetzt das Video. Sexualkrankheiten sind ja auch ein riesengroßes Spektrum und auch da gibt es ja eigentlich sehr, sehr, sehr kleine Symptome, die als Warnzeichen gelten. Das Spektrum an Sexualkrankheiten ist groß, aber auch da, wann würdest du allen Betroffenen, ganz egal jetzt ob Männer oder Frauen, ich habe auch ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass gerade im Bereich der Sexualfunktion, es wird immer viel über Erektionsstörungen gesprochen, was ja irgendwie den Mann betrifft, aber dass tatsächlich nur ein Drittel der Männer von sich selbst angeben, Sexualstörungen zu haben und tatsächlich die Hälfte aller Frauen. Also darüber wird ja, da wird ja noch weniger drüber gesprochen, als jetzt über das Thema Erektionsstörung oder ähnliches. Das heißt, da scheint es ja nochmal ein viel größeres Tabuthema zu geben. Und mit diesem Hintergrundwissen irgendwie in Bezug auf Männer und Frauen, bezogen auf Sexualkrankheiten, die ja dann doch vielleicht nochmal eine größere Reichweite haben könnten, auch jetzt auf die eigene Gesundheit. Was sind da die Symptome oder die Merkmale, wo du sagen würdest, passt auf euch auf, geht mal lieber einmal mehr zum Arzt als einmal zu wenig?
Also Sexualkrankheiten im Sinne von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Geschlechtskrankheiten.
Genau, genau.
Es ist tatsächlich ein großes Thema und ein wichtiges Thema, weil sexuell übertragbare Erkrankungen häufig auch mit langfristigen Gesundheitsproblemen assoziiert sind, insbesondere Fertilitätsprobleme, also bei Frauen zum Beispiel. Und,
magst du das nochmal für unsere Zuhörenden einmal übersetzen aus dem Fachjargon?
Fertilitätsprobleme, also Fruchtbarkeitsprobleme, Unfruchtbarkeit, also Schwangerschaften, die nicht gerade laufen, weil irgendwie das Ei irgendwo stecken bleibt und sich dann an der falschen Stelle entwickelt, solche Geschichten. Und das Tückische an diesen STI, wie sie auch heißen, Sexually Transmitted Infections, ist, dass die häufig halt asymptomatisch sind. Also man merkt davon nichts. Und das ist ein bisschen zwischen den Geschlechtern verteilt. Frauen merken mal von dem einen mehr und die Männer von dem anderen mehr. Aber häufig sind die halt unentdeckt und dadurch können sie halt sehr gut weitergegeben werden, dann auch über Geschlechtsverkehr, häufig dann ungeschützten Geschlechtsverkehr. Das häufigste sind Chlamydien. Chlamydien sind Bakterien, die leben in den Zellen und können dann auf diese Art und Weise dann auch nachgewiesen werden durch diese PCR-Tests. PCR weiß ja heutzutage jeder, was das ist seit Corona.
Da wissen wir aufgeklärt.
Ja. Und die Chlamydien sind häufig. Also bei Frauen, wenn man Robert-Koch-Institut anguckt, je nach Studienlage 5% bis zu 20% in einzelnen Studien. Frauen zwischen 15 und 24 haben also häufig dann auch mit Chlamydien zu tun, unerkannt, und die werden dann halt natürlich auch dann weitergegeben. Und Chlamydieninfektionen sind insofern tückisch, denn selbst asymptomatische Chlamydieninfektionen schon die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. Also eine, sagt man, einmal ist kein Mal, aber schon die zweite Chlamydieninfektion hat eine Auswirkung auf die Fruchtbarkeit. in späteren Jahren. Und deshalb ist es, rate ich Frauen immer, sie sollten sich einmal im Jahr testen lassen auf Chlamydien, auch wenn sie keine Symptome haben, oder bei Partnerwechsel, dass man sicher ist, dass da keine Infektion ist und hinterher keine Nachteile hat.
Ist das etwas, was bei der Routinekontrolle beim Frauenarzt mitgetestet wird, oder muss man das explizit?
Normalerweise schon, ja.
Jetzt habe ich ja als Frau den Gynäkologen, denke ich mal. Als Mann haben wir ja nicht einen regelmäßigen Weg zum Urologen. Gibt es da Symptome, auf die ich achten kann, wenn ich als Mann auch sozusagen von Chlamydien...
Ja, also das Typische sind Symptome der Harnröhre. Also das, was wir Urethritis nennen, Harnröhrenentzündung, Ausfluss, das sind so Geschichten. Bei Ausfluss muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil die Harnröhre ist ja, liegt ja gefaltet im Körper, wenn kein Urin durchfließt. Und deshalb muss der Körper so eine Art Schmiermittel produzieren, damit die halt dann auch sich öffnen kann. Und wenn man am Penis ständig rumdrückt, dann lernt der Körper, dass da mehr Sekrete produziert werden sollen. Das kann dann schon mal aussehen wie Ausfluss. Also wer ständig an seinem, sollte man nicht machen, an seinem Penis rumdrücken, das kann Ausfluss imitieren. Ansonsten ist es tatsächlich was dann rauskommt. Also wenn man zum Beispiel in seine Unterhose guckt und da ist es irgendwie, sieht komisch aus, da ist was rausgeflossen, das nennt man Ausfluss. Und das ist, kann ein Zeichen für eine STI sein.
Ist das gut behandelbar?
Ja, antibiotisch.
Also, liebe Zuhörerinnen, keine Angst. Chlamydien sind behandelbar, lasst euch testen, geht zum Arzt.
Das nächste große Thema ist HPV. Mhm. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass über HPV Menschen Bescheid wissen. Das humane Papillomavirus, Gebärmutterhalskrebs. Wissen die Frauen in der Regel, dass sowas über Viren übertragen wird? Wir haben ja schon seit Jahren eine Impfung gegen HPV, die sehr effektiv ist. Und es gibt verschiedene HPV-Viren, also es gibt verschiedene Virenstämme, 16 und 18, machen diese Krebserkrankungen. Bei Männern können die auch Krebs machen, Peniskrebs. Allerdings muss man sagen, dass Peniskrebs in Europa selten ist. Also wir haben in Deutschland 2 Zentren, die sich mit Peniskrebs beschäftigen. Das ist eher hier in unserem Breiten eine seltenere Erkrankung. Aber bei Frauen ist Gebärmutterhalskrebs häufig über HPV-Viren. Dann gibt es die 9 und die 11, die Virenstämme, und die machen Warzen, also Geschlechtswarzen, Genitalwarzen, die übrigens auch nicht nur am Penis oder in der Vagina auftreten, sondern zum Beispiel auch im Mund. Also ich habe heute auf Eurochannel wird ein Video online geschaltet, wo ich auch auf diese Problematiken eingehe, dass Erkrankungen auch über Oralsex übertragen werden können. Weil viele glauben, ja, ist ja vollkommen ungefährlich, ist ja kein Sex, ne, Oralsex, und nehmen dann kein Kondom, keine Barrieren, und darüber können auch viel übertragen werden, sowohl vom Geschlecht auf in den Mund oder vom Mund und wieder zurück. Und das ist auch ein Thema, was gar nicht so bekannt ist.
Gibt es da Symptome, die ich sozusagen als Warnzeichen...
HPV? Naja, Warzen halt.
Ne? Ja, okay. Aber
sonst wird man nicht viel davon merken. Und HPV ist was wirklich weit verbreitet ist. Man geht davon aus, dass 80% der Menschen HPV gesehen haben. Also wenn man, deshalb macht man diese Impfung, bevor der erste Sex stattgefunden hat, weil nämlich in den ersten 3 Jahren nach dem ersten Sex schon 50% der Menschen HPV gesehen haben. Also es ist ein ganz, ganz häufiges Virus, was wir haben. Viele werden es wieder los. Aber wie gesagt, es gibt Gebärmutterhalskrebs und 1% der Bevölkerung entwickelt Warzen. Und die sind auch hoch ansteckend und die kann man dann auch weitergeben und übertragen. Warzen sind insofern nicht gefährlich, aber wie gesagt, es ist nicht schön und ist auch ein bisschen unangenehm.
Was ist der beste Schutz vor solchen Sexualkrankheiten? Klar, du hast jetzt sagen, Kondome wahrscheinlich. Gibt es noch was anderes? Oder darüber hinaus, weitergehendes?
Naja, das ist, kann ja jeder, also im Grunde genommen keinen Sex haben. Ne? Ja. Das ist ja das, was dahinter steht.
Aber das eine Lösung ist, wissen wir auch nicht. Also,
Ich glaube, dass sich hier auch einiges verändert hat. Wir sehen ein Sexualverhalten, was wir in der Prä-HIV-Ära hatten, also eher so im Moment wie in den 70ern, eine gewisse Sorglosigkeit, eine Vielzahl von Partnern, Partnerinnen. Ich habe mal mit einem Patienten gesprochen, der sagte, ich hatte in meinem Leben nur 7 Partnerinnen, ich bin quasi noch Jungfrau. Und das ist schon, ich finde, 7 ist schon eine ganze Menge, wenn man guckt in unserer Generation. Da ist das sicherlich schon eher zu den häufigeren Partnerwechseln da, aber das scheint heute relativ verbreitet zu sein. Auch die Sache mit dem dritten Date, was so aus Amerika kommt, was sich auch in Deutschland jetzt verbreitet, wo man dann sagt, wenn man sich 3-mal trifft, dann muss man jetzt auf einmal Sex haben. Das ändert sich auch stark. Und das ist natürlich was auch für sexuell übertragbare Erkrankungen sich weiter verbreitet dann.
Gut, dass du Amerika gerade ansprichst. Amerika ist ja da auch im Bereich der Universitäten ziemlich groß im präventiven Sektor bei Geschlechtskrankheiten unterwegs. Wahrscheinlich, weil da die Mentalität auch einfach eine andere ist und vielleicht auch die Partnerwechsel da ein bisschen schneller gehen, als man das in anderen Regionen der Welt kennt. Was würdest du sagen, fehlt uns hier in Deutschland in diesem Präventionsprogramm an Universitäten, vielleicht auch schon in Schulen? Wo können wir vielleicht uns auch was von dem Präventionsprogramm der Amis was abgucken oder wo... Ja, wo liegen unsere Probleme und unsere Fehler, woran können wir arbeiten?
Also wir haben es ja aufgeteilt eigentlich in die Fachdisziplinen. Also traditionell ist es tatsächlich der Hautarzt oder Hautärzte, die dafür zuständig sind. Das ist ja Dermatologie und Venerologie. Also das sind die Klassiker für Geschlechtskrankheiten, aber natürlich...
Klingt ja erstmal total abstrakt. Ja. Also da also ist ja, ich ist persönlich ja, jetzt keinen Zusammenhang zu her.
Das wissen auch nicht viele.
Viele Symptome wahrscheinlich damit verbunden sind, ne? Mit Hautveränderungen nehme ich an, oder?
Ja. Also es ist so, das ist, eigentlich kommt es von den Hautkrankheiten. Und natürlich Gynäkologie, Urologie, das sind halt die Fachdisziplinen irgendwie für untenrum. Und wir machen das halt auch mit. Und wir haben ja auch in der inneren Medizin Infektionskrankheiten, also HIV und sowas, ist dann wieder innere Medizin. Und ich würde gar nicht nach Amerika gehen, ich würde nach Großbritannien gehen, die ein ganz anderes System haben als wir und das historisch gewachsen ist, halt aus dem Ersten Weltkrieg heraus, wo dann die Soldaten wieder zurückkamen nach Hause und die unheimlich Angst hatten, dass die jetzt Bevölkerung mit allen möglichen Geschlechtskrankheiten anstecken. Und die haben damals ganz niederschwellige Angebote entwickelt, wo man in Zentren gehen kann, man kann sich testen lassen. Mittlerweile kann man sich übers Internet testen lassen. In London gibt es Kabinen, da kann man in der Innenstadt reingehen, da gibt man seine Proben ab, eine halbe Stunde später weiß man Bescheid, ob man irgendeine Erkrankung hat. Und das ist ein System, was ich besser finde als das, was wir haben, wo man wirklich dann hingehen kann, sich testen kann. Zum Beispiel ist ja in Deutschland der Test auf Geschlechtskrankheiten keine Kassenleistung, streng genommen. Nur wenn man Symptome hat, ist es eine Kassenleistung. Ansonsten, wenn man sagt, ich will nur mal gucken lassen, müsste man streng genommen selber bezahlen. Und das ist in England halt nicht so. Mhm. Und ich denke, dass es ein gutes System ist, dass man wirklich niederschwellige Angebote macht, auch wenn das vielleicht ein bisschen was kostet, aber auf lange Sicht spart man dadurch, dass Geschlechtskrankheiten halt langfristig sehr teuer sind. Man spart viel Geld dadurch. Und auch was Kontaktverfolgung anbelangt, Partner, das ist alles anders geregelt als bei uns. Bei uns wird kaum Contact Tracing gemacht, das machen die in einem ganz anderen Stil.
Du hast gerade das Thema HIV angesprochen. Ist das noch eigentlich relevant in unserer Gesellschaft? Hast du das Gefühl, das ist zumindest in der Kommunikation, in der Öffentlichkeit doch weitgehend verdrängt worden? Ist das eigentlich eine Fehleinschätzung oder?
Ja, wir haben das Glück, dass wir mittlerweile ganz wirksame HIV-Medikamente haben, die HIV zwar nicht aus dem Körper eliminieren, aber zumindest so, dass man eine ganz normale Lebenserwartung haben kann. Wir haben Dinge, die wir seit letztem Jahr bezahlen, das ist PrEP. Es gibt ja auch Pepsi, also dass man Medikamente vorher einnimmt oder nach einer Exposition und dann es auch nicht mehr zu Ansteckungen kommt. Das sind auch ganz wirksame Geschichten. Und deshalb hat sich schon so eine gewisse Sorglosigkeit da eingestellt. Aber HIV ist immer noch da. HIV gibt es auch in Göttingen, auch wenn das manche nicht glauben. Es ist eine Erkrankung, die tatsächlich aus meiner Sicht unterdiagnostiziert ist und vor allem auch in meiner Altersgruppe über 50, da glaubt man nämlich, dass da irgendwie das Leben schon vorbei ist, da gibt es keinen Sex mehr. Und man sollte auch, das ist jetzt sozusagen von ärztlicher Seite, immer dran denken, dass auch über 50-Jährige eventuell HIV haben können. Also alles, das ist einer meiner Leitsätze. Wenn ich nicht weiter weiß und irgendwie komische Symptome, frage ich mich halt immer mal prophylaktisch, könnte es HIV sein? Weil HIV halt in ganz unspezifischer Art und Weise auftreten kann. Also wie ja, so ähnlich wie Covid, ne? Könnte auch HIV sein. Komische Erkältungssymptome, so Influenza-artig, vor allem am Anfang und merkwürdige Dinge können da passieren. Und deshalb ist immer ganz gut, sich einmal nochmal dran zu erinnern, ja, das gibt's noch.
Ja, spannendes Thema, ehrlich gesagt. Ich würde ganz kurz zum Schluss nochmal auf so einen Klassiker der Urologie eingehen, der uns, glaube ich, dann doch immer wieder begegnet, nämlich die klassische Blasenentzündung, Harnwegsentzündung. Bei Männern ist die, glaube ich, nicht so relevant. Bei Frauen begegnet sie einem dann doch immer mal wieder. Gibt es da Präventionsmaßnahmen? Wie kann ich mich vor einer klassischen Blasen- und Harnwegsentzündung schützen? Die ja doch schmerzhaft sein kann, chronisch werden kann und dann auch wirklich zu ja, latenten auch Missständen und Symptomen führen kann.
Ja, man muss tatsächlich unterscheiden zwischen Männern und Frauen bei Harnwegsinfekten. Junge Männer mit Harnwegsinfekten, dann kommen wir wieder zurück zu dem Ausgangsthema, bin ich immer stark hinterher zu gucken, ist es eine STI, also eine Sexually Transmitted Infection. Bei älteren Männern kommt dann die Problematik Restharn dazu, wo man die Blase nicht ganz leer kriegt. Die Leute merken das selber nicht. Die Blase ist nicht ganz leer, dann bilden sich Bakterien, dann unterhält das diese Infektionen. Und bei Frauen ist es halt anders. Frauen haben eine andere Anatomie, sie haben eine kurze Harnröhre, die Harnröhre der Männer ist lang, das heißt, die Bakterien brauchen eine lange Strecke, bis sie oben sind. Bei Frauen ist es relativ kurz. Über sexuelle Aktivität wird das natürlich nochmal getriggert dann mehr, weil eine kurze Harnröhre mit dann Bewegung, das erleichtert es Bakterien noch mehr, in die Blase reinzukommen. Und deshalb gibt es ja diesen Begriff der Honeymoon-Zystitis, wo also dann vor allem bei jungen Frauen, die häufig Geschlechtsverkehr haben, halt sich eben schon mal so ein Harnwegsinfekt einstellen kann. In den meisten Fällen ist es ja, oder bei den meisten Frauen ist es kein Problem. Also ein gelegentlicher Harnwegsinfekt kann vorkommen. Man muss auch nicht jeden Harnwegsinfekt behandeln, tatsächlich mit Antibiotika. Man kann das auch zuwarten, viel trinken, zum Beispiel um das auszuschwemmen. Bei manchen Bakterien lohnt es sich tatsächlich auch, so Hilfsmittel einzunehmen, wie zum Beispiel, es gibt so einen Fünffachzucker, Manose nennt er sich, also diese Kolibakterien aus dem Darm, die kann man dadurch ganz gut auch aus dem Körper wieder ausschwemmen. Man darf auch nicht vergessen, dass Bakterien im Urin teilweise auch asymptomatisch mit dazugehören. Das nennt sich Bakteriurie, das heißt also beschreiben, dass man Bakterien im Urin gefunden hat, ohne dass es jetzt tatsächlich ein Harnwegsinfekt ist. Aber es gibt halt auch diese Spezialfälle, wo Harnwegsinfekte halt immer wieder auftreten. Und das ist wirklich sehr, sehr hartnäckig und tatsächlich auch ein Problem. Und da muss man dann gucken, warum tritt das auf. Bei jungen Frauen dann halt muss man halt alle Register ziehen, was kann man jetzt prophylaktisch machen, also viel trinken, nach dem Sex auf die Toilette gehen, dann halt diese Harnansäuerung oder Manose oder was es da sonst noch so alles gibt, muss man sicherlich auch dann an Antibiotikum denken. Und es gibt halt auch Frauen, die chronische Harnwegsinfekte bekommen. Und das kann man dann auch sehen, wenn man dann in die Blase reinguckt mit einer Blasenspiegelung, kann man teilweise auch Veränderungen finden. Es gibt in der Blase, ich sage immer so eine Art Säureschutzmantel der Haut, das ist die GAG-Schicht, Glykosaminoglykan-Schicht heißt die. Und wenn man viele Infekte hat, dann kann die Schaden nehmen. Dann gibt es quasi Löcher in dieser Schicht. Und das führt dazu, dass sich Bakterien da besser festhalten können. Davon gehen dann erneute Infekte aus. Und es gibt Möglichkeiten, diese Löcher auch zu schließen.
Jetzt gibt es da ja auch einen Mythos, der sich hartnäckig hält. Ich weiß nicht, wenn ich mich so an meine Kindheit zurückerinnere, wenn ich dann irgendwie mit kurzer Hose auf kalten Steinen gesessen habe.
Ach, genau, nicht auf Stein sitzen, wollte ich gerade sagen.
Du verkühlst dir die Blase, dann gibt es gleich eine Blasenentzündung. Wie hängt das miteinander zusammen? Also wenn man jetzt tatsächlich irgendwie Unterleib unterkühlt, warum auch immer, weil man auf irgendeinem kalten Untergrund sitzt, begünstigt das die Entwicklung einer Blasenentzündung oder ist das ein Mythos?
Nee, das begünstigt das tatsächlich, weil einfach auch durch die Kälte sich Gefäße zusammenziehen und dass dann Bakterien leichter gemacht wird, sich da zu entfalten.
Okay, also kein Mythos.
Aber wie gesagt, ja, das kann der Wahrheit entsprechen, aber ich glaube, dass vielfach auch da zu viel reininterpretiert wird. Also man muss dann immer noch mal gucken und es ist, ja, viele suchen immer, warum habe ich das jetzt gekriegt, und häufig wird man auch keinen Auslöser finden. Aber Kälte kann tatsächlich auch dazu beitragen.
Okay. Da haben unsere Eltern dann doch recht gehabt, liebe Jodie.
Lieben Gruß in dieser Situation.
Stefan, wir haben sehr, sehr viel gelernt heute. Es ist ein spannendes Thema, welches für mich sich nochmal auch wirklich mit sehr, sehr vielschichtigen Strukturen und Prozessen, du hast vorhin gesagt, bio-, psycho- und sozialen Dimensionen verknüpft. Denke, dass wir an diesem Thema noch ganz, ganz viel weiterarbeiten können. Werden wir vielleicht auch nochmal aufgreifen. Wir würden uns freuen, wenn wir dich nochmal auch einladen dürfen. An dieser Stelle sei allen ZuhörerInnen geraten, sich auch noch mit dem Uro-Channel auseinanderzusetzen. Also wer weitergehende Informationen in einer wirklich unterhaltsamen Art und Weise sucht, der findet das dort. Einfach bei YouTube Uro-Channel eingeben, der kommt direkt auf den Kanal von Stefan Buntrock und wird dort weitere Informationen zu ganz vielen spezifischen Themen finden. Und das Schöne ist, einige sind auch auf Schwedisch, die Videos.
Und eins auch auf Hindi.
Wer auch das sozusagen nochmal nutzen möchte, um vielleicht an anderer Stelle sich weiterzubilden, der kann das gleich auch noch als Sprachfortbildung nehmen. Stefan, vielen, vielen Dank. Mir gilt es natürlich auch wieder, Josie zu danken. Josie, wie immer hast du das letzte Wort. Vielen Dank für deine tolle Vorbereitung auch für heute. Und danke an euch alle.
Ja, vielen Dank, Arne. Wir appellieren natürlich nochmal an das Thema, was wir hier am Anfang unseres Podcasts aufgegriffen haben, Offenheit. Sprecht miteinander und wir hoffen, mit unserem heutigen Podcast ein bisschen zur Enttabuisierung beigetragen zu haben. Ich muss persönlich sagen, mir hat es mit dir, Stefan, leichter gefallen, darüber zu sprechen. Ich finde es witzig, dass auf Partys dann eher quasi die Angehörigen anfangen zu schweigen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mit einem Experten darüber spreche, ist das ein bisschen weniger persönlich, ein bisschen weniger unangenehm. Dann fällt's
professioneller auch.
Ja, ne? Tatsächlich. Ja. Ist es mir heute gar nicht so schwer gefallen, wie ich erwartet habe. Diesen Punkt auf jeden Fall.
Achso, vielleicht
Dank.
Noch ein abschließendes Ding, weil wir gerade auf Partys sind. Ich hatte auch mal so eine Sache letztes Jahr, da hat mich einer gefragt, ey, du machst doch Sexualtherapie, was machst du denn da? Und dann habe ich gesagt, was glaubst du denn, was ich da mache? Und er hat gesagt, ja, ich glaube, du ziehst dich aus und zeigst dem, wie es geht. Und das ist, und das muss ich ganz klar sagen, weil Sexualtherapie ist total langweilig im Gegensatz zu dem, was sich viele vorstellen. Es geht tatsächlich um Bio, Psycho und Sozial und was wir damit verbinden. Also ich zeige nicht, wie es geht.
Sehr gut, ja.
Auf jeden Fall ist es eine sehr entspannte Gesprächsatmosphäre. Und wir haben ja alle ganz gemütlich am Tisch gesessen.
Okay, vielen Dank. Ja, alles danke. Gute, liebe Josie.
Ja. Liebe Grüße an alle Zuhörenden, bleibt dabei, schreibt uns über Fragen, Rückfragen immer wieder gerne über unsere Kommentarfunktion und auch über Themen, die ihr gerne mal behandelt haben wollt. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, lieber Stefan, dass du heute bei uns warst.